Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen in dieser neuen tragischen Zukunftsvision.
The Indian vulture went extinct in 2039. Although there were once 80 million.
The African elephant went extinct in 2040. It was before
the Kapanuli orangutan went extinct in 2045.
The polar bear went extinct in 2043 due to loss of their sea ice habitat resulting from climate change.
Tres horas?
Lauter ausgestorbene Tierarten, die hier aufgezählt werden. Afrikanische Elefanten, indische Geier, Eisbären, alles Tiere, die bis 2050 ausgestorben sein werden. So erzählt das gerade eine neue Serie zum Klimawandel. Eine Serie, die ziemlich realistisch daherkommt und die ein ganz schön düsteres Bild der nächsten Jahrzehnte malt. Extrapolation, so heißt die Serie. Lauter große Stars spielen damit. Was die zum großen Klimadiskurs beitragen könnte, das schauen wir uns ausführlich an hier im Kompressor in etwa 20 Minuten. Gleich aber schauen wir erstmal zu diesem großen Musikfestival South by Southwest, wo in diesem Jahr natürlich auch KI auf der Bühne steht. Wie werden Musikfestivals in 10 Jahren aussehen? Könnte ich jetzt wahrscheinlich ChatGPT dazu befragen, aber das mache ich nicht. Stattdessen können wir vielleicht einfach mal 10 Jahre zurückblicken und schauen, was sich seitdem verändert hat. Wenn wir zum Beispiel das legendäre, wichtige, innovative South by Southwest Festival nehmen. Das gibt es seit Ende der 80er, hat als reines Musikfestival begonnen, wurde dann irgendwann zur Musikmesse und wurde irgendwann zu tatsächlich einem der wichtigsten Orte der Begegnung verschiedenster Musiker und Künstler aus aller Welt. Wir können ja vielleicht mal hören, wie ein Beitrag über dieses South by Southwest vor 12 Jahren geklungen hat. Mein Kollege Michael Groth hat das damals folgendermaßen fürs Radio eingefangen.
2000 Musiker sind in der Stadt. Zählt man die gesamte Mannschaft der Industrie hinzu, sind es 13.000 Menschen, die ihre Produkte an den Kunden bringen wollen. Auch Deutschland ist vertreten, zum Beispiel mit der Initiative Musik. Sie soll im Auftrag der Bundesregierung für deutsche Bands und Labels werben. Wunderbar heißt die Veranstaltung, zu der die Deutschen nachmittags mitten im Messetrubel einladen. Eine Abendveranstaltung, sagt Katja Hermes von der Initiative Musik, wäre sinnlos, weil
bei 2000 Bands abends das Programm so voll ist, dass man eigentlich keine Zeit mehr hat, sich mit Leuten zu unterhalten. Und deswegen haben wir gedacht, etablieren wir hier so ein wirkliches Networking-Ding, wo zwar auch DJs auflegen und elektronische Musik so im Hintergrund ist, wo das aber nicht im Vordergrund steht, weil sobald Bands spielen, ist man immer im Fokus da drauf. Und hier soll es wirklich darum gehen, dass die Deutschen internationale Leute kennenlernen.
Ja, da war Musik, einfach Musik. Es ging um Bands, die gespielt haben und Künstler, Musiker, die sich vernetzen. Wenn man sich heute das Programm anschaut vom South by Southwest, dann ist es ein bisschen anders, denn zur Musik sind irgendwann auch Film gekommen und irgendwann neue Medien, so hieß es noch vor 20 Jahren. Und mittlerweile ist es nicht mehr nur ein Ort für Musik, sondern für alle Grenzbereiche zwischen Musik und Technologie. Gestern wurden da zum Beispiel auch selbstfahrende Autos vorgestellt. Und zu hören ist beim South by Southwest in diesem Jahr natürlich auch Musik von KI. Das ist ja dann quasi der Bereich, wo Musik und Technologie miteinander verschwimmen. Und was das South by Southwest dazu zu erzählen hat über den neuesten Stand der KI, das erzählt uns jetzt unser diesjähriger Reporter Nils Dams.
Mach einen Death Metal Song mit Akkordeon. Enter. Erst was mit Drums, dann schottische Volksmusik. Aus Text wird Musik. Ich beschreibe die Musik, die ich haben will, der Computer liefert. Google, Microsoft, OpenAI und viele andere Firmen haben KIs programmiert, die Musik erstellen können. Keiner dieser Songs hat mich jetzt emotional wahnsinnig ergriffen, was auch an der schlechten Soundqualität der Beispiele liegt. Die stammen teilweise von den Seiten der Entwicklerteams. Nicht alle Anwendungen sind öffentlich verfügbar.
Honestly, in 2 years, maybe less,
ganz ehrlich, in 2 Jahren oder früher wird es nicht mehr zu unterscheiden sein, ob KI oder ein Mensch den Song gemacht hat,
from human-made music,
sagt Michael Turbo von der Plattenfirma Sony. Zumindest was die technische Qualität der Musik angeht. Auch Sony arbeitet mit KI. Es gehe aber nicht darum, Künstler zu ersetzen, sie soll unterstützen. Die Frage ist, wie kann KI einen Künstler produktiver und kreativer machen? Was jetzt durch neue Anwendungen möglich ist, sagt Danny Deal von der Musikplattform Bandlab aus Chicago.
It's going to unlock creativity in people that never thought they could be musicians.
Menschen, die niemals daran gedacht hätten, Musiker werden zu können, können auf einmal Musik machen. Aber kann diese Musik auch Menschen berühren, sie zum Weinen bringen? Eine Mini-Umfrage unter 3 Musikexpertinnen und Experten. Danny Deal meint,
I think anything is possible in the future.
Alles sei möglich. Michael Turbo von der Plattenfirma Sony.
I think it's really subjective that
manchmal kann mich ein schlechter Song zum Heulen bringen, obwohl ich weiß, dass es ein schlechter Song ist. Aber er ist für mich halt sehr persönlich. Daniel Rowland ist Musikproduzent. Wenn jemand fragt, kann KI Musik machen, die das Leben verändert, dann denkt jeder sofort an Beethoven oder die Beatles. Aber lebensverändernde Musik könne auch das hier sein. Der Baby Shark. Ich habe eine 6 Monate alte Tochter. Dieser Song bringt sie zum Weinen und zum Tanzen. Und das ist kein KI-Song, hat aber bei YouTube 12 Milliarden Klicks.
Nils Dams vom diesjährigen South by Southwest Festival in Austin, Texas. Ein Musikfestival, das mittlerweile eigentlich eher eine Tech-Messe ist. Können wir mal schauen, wie viele Festivals sich das zum Vorbild nehmen in den nächsten Jahren. Kommen wir jetzt zu Tieren, virtuellen Tieren, die explodieren. So klingen tatsächlich Bomben, die auf Alpakas fallen, aber natürlich nicht in echt, sondern nur als Teil einer Videospielsatire. Das ist eine Satire, die auf eine sehr eigene Weise die britische Politik aufs Korn nimmt und die auf einem berühmten Ego-Shooter-Game basiert. Das ist ein neues Game-Projekt aus England, heißt Duke Smoochum, eben in Anlehnung an dieses Duke Nukem. Und Markus Richter hat sich das für uns genauer angeschaut. Markus, was ist das für ein Politik-Satire-Game?
Also es basiert eben auf Duke Nukem 3D aus dem Jahr 1996. Und das ist ein Ego-Shooter, der ist moddable. Das heißt, du kannst das Spiel verändern, ganz eigene Level bauen. Und das hat, genau das hat der 39-jährige Brite Dan Douglas gemacht. Und es begann alles vor 2 Jahren. Damals wurde nämlich bekannt, dass der damalige Gesundheitsminister Matt Hancock eine Affäre hatte. Und davon gab es Videoaufnahmen aus seinem Büro. Und die Boulevardzeitung Daily Mail hat dann aufgrund dieser Geschichte einen übermäßig detaillierten Grundriss in der Zeitung veröffentlicht und der erinnerte den Douglas dann an ein Videospiel-Level.
So I made a really crude version of the office in the map editor. And then I started thinking, maybe I should build an adjoining room.
Er hat eben in Duke Nukem 3D diesen Innenraum nachgebaut, dann einen Nebenraum und dann das ganze Gebäude und das uferte immer weiter aus und wurde zum Hobby. Und so hat er viele politische Momente der letzten Jahre, die Aufsehen erregt haben, dokumentiert und eben in diesem Spiel verballhornt. Man kann das noch nicht selber spielen. Er begleitet diese Entwicklung auf YouTube und auf Twitter. Dort sehen es Leute und anscheinend vor allem auch immer wieder JournalistInnen. Nicht nur Games-Magazine berichten immer wieder darüber. Auch The Guardian hatte neulich einen großen Artikel.
Also ein Projekt von einem Spieleentwickler, der hier britische Politikmomente in seinen digitalen Raum einbaut. Und das Ganze scheint er ja dann mit einem ziemlich groben Humor zu garnieren, oder? Wieso explodieren da zum Beispiel diese Alpakas?
Ja, dieser Humor hat halt eben sozusagen so britisch-typisch immer mehrere Ebenen. Es gibt diesen offensichtlichen Gag, also zum Beispiel, wenn Boris Johnson einen Müllwagen fällt und abtransportiert wird, dann ist erstmal klar, was damit gemeint ist. Mhm. Aber eben auch eine Geschichte. Und da ist diese Alpaka-Szene ein gutes Beispiel. Vordergründig geht es um eine Sache und eine Geschichte von damals. Es gab ein berühmtes Alpaka namens Geronimo. Der wurde auf eine gefährliche Krankheit positiv getestet und sollte eingeschläfert werden. Es gab einen jahrelangen Rechtsstreit. Zum Schluss wurde das arme Tier dann getötet. Und das alles wurde medial begleitet und vom ganzen Land mit Spannung verfolgt. Keith Starmer ist der andere Teil der Geschichte, ist der Chef der Labour-Partei. Und einer der Vorwürfe, die ihm seine Gegner immer wieder machen, ist seine Unentschiedenheit, seine Beliebigkeit, die dadurch konterkariert wird, dass er sich in diesem Fall ganz klar für die Tötung des Tieres ausgesprochen hat. Im Spiel ist er dann zu sehen, wie er einen Luftschlag auf eine Alpaka-Herde ordert und die explodiert dann eben. Und man kann das dann vielfach lesen, ja, also Kommentar auf seine Unentschiedenheit. Oder ist es eine Medienkritik, die in diesem Fall über Starmers Äußerung berichtet und das emotional so aufgeblasen haben, als wäre es das Ende der Welt. wer weiß, das Spiel bietet eben das an und auf YouTube gibt es viele dieser Elemente und von diesen Elementen gibt es dann ganz, ganz, ganz viele.
Und welche Rolle spielt Duke Nukem? Also ist es hier so, dass man da irgendwie als Ego-Shooter Politiker erschießen kann in diesem Game?
Ganz klar nein. Da hat sich der Macher Dan Douglas ganz bewusst dagegen entschieden. Es gibt in diesem Spielprojekt die klassischen Monster, die kann man erschießen, aber alle real existierenden politischen Figuren kann man nicht durch virtuelle Gewalt beschädigen.
I am conscious there have been British politicians murdered in recent years and I don't want the mod to become a footnote on some kind of deranged manifesto.
Das verbiete sich schon wegen der Morde an britischen PolitikerInnen in den letzten Jahren, sagt Dan Douglas und spielt damit zum Beispiel auf die Ermordung der Abgeordneten Joe Cox an. Und er wolle auch nicht, dass sein Werk zur Fußnote an einem Manifest eines Mörders werden soll, wie es ja leider in der Vergangenheit auch vorkam. Mal abgesehen davon, dass das Geschmacklossein dem Ton des Werkes schaden könnte, dass es eben eine bitterböse Satire sein soll, weil aber eben genau nicht ein Aufruf zur Gewalt. Und das funktioniert meiner Meinung nach sehr gut. Und wenn man das machen würde, böte das nur Fläche zur Diskreditierung.
Klingt nach einem ziemlich besonderen Projekt. Also ist es noch kein so ein Game, ist eben so ein virtueller Raum und dieser Zusammenschnitt, diese Satire. Geht das alles auf? Ist das spannend?
Na, das kann man ja eben sozusagen eigentlich noch nicht sagen, weil niemand außer er selbst kann es spielen. Aber ich finde, es geht auf so, wie es jetzt ist. Weil es ist ja momentan eben, sind es die YouTube-Videos und der Twitter-Kanal von Dan Douglas. Deswegen kann man das Ganze als so eine Art Social-Media-Performance sehen. Und die ist durchaus erfolgreich und wie ich finde gelungen. Und das liegt auch daran, dass die Gags in den oft kurzen Videos einfach dann richtig sitzen. Er weiß ja, wie er es inszenieren muss. Als Videospielerfahrung wäre das vielleicht ganz anders. Dazu kommt noch...
It's also simultaneously contemporary and nostalgic, and there's definitely an obsessiveness in there, which I guess makes for a good story.
Das war mein Eindruck und das sagt auch Macher Dan Douglas. Das ist halt auch einfach eine gute Geschichte, die sich über dieses Projekt weitererzählen lässt. Die bitterböse Satire, die ungewöhnliche Form der Kunst und auch der Mensch, der dahinter steht, das funktioniert eben nicht nur als Duke Nukem, das Spiel, sondern eben auch als Gesamtkunstwerk. Wir werden sicher noch davon hören, denke ich, wenn es wirklich mal für die Öffentlichkeit spielbar wird. Wann das ist, ist allerdings noch unklar.
Ja, und der Vorteil bisher ist natürlich, dass man gar keine Konsole braucht, sondern einfach nur den YouTube- und Twitter-Kanal von Dan Douglas besuchen muss. Vielen Dank, Markus Richter, fürs Entdecken.
Sehr gern.
Seit ein paar Tagen habe ich eine ziemlich bildhafte Vorstellung davon, was in unserer Zukunft passieren wird. Nicht, weil ich irgendeine Erleuchtung gehabt hatte oder so, sondern weil ich die neue Serie Extrapolations geschaut habe. Denn die gibt sich ziemlich realistisch und erzählt in eindrücklichen und auch ziemlich drastischen Bildern, wie der Klimawandel unser aller Leben verändern wird oder kann und wie die Menschen aus der Zukunft unser heutiges Verhalten verfluchen werden.
I was born in 2015, when the world went to Paris and was issued a warning. Scientists told us way back then that if the average temperature on Earth increased beyond 1.5 degrees Celsius, there would be devastating consequences. And they were right. Just look around.
Das ist eine Serie aus dem Jahr 2037 und das ist erst der Anfang dieser Serie, denn die erzählt über 8 Folgen die Entwicklung des Klimawandels bis 2070, geht um Wassermangel, Dürre, Waldbrände, ertrinkende Städte, aussterbende Tiere und alles ziemlich deprimierend, muss ich sagen. Und wir fragen uns jetzt, ist das gut so? Muss das deprimierend sein? Sollte es noch deprimierender sein? Oder was macht so eine Serie? Was machen solche Bilder mit dem Klimadiskurs? Und darüber spreche ich jetzt und zwar mit 2 Gästen, die da einiges zu sagen haben. Sarah Schurmann ist hier. Sie ist Journalistin und Journalismustrainerin und befasst sich sehr viel mit der Klimadebatte. Hallo Sarah.
Hallo.
Und Patrick Wedinski ist hier, Deutschlandfunk Kultur Filmkritiker. Hi Patrick.
Hallo.
Bevor wir uns genau anschauen, wie diese Serie wirkt, wie sie sich einfügt in die große Klimadebatte, vielleicht Patrick die Frage an dich, damit wir wissen, über was wir sprechen. Was genau erzählt diese Serie? Diese 8 Folgen ist ja ein ganz schön großer Wurf eigentlich, ne?
Ja, es ist ja auch eine Anthologieserie. Also jede Folge, die uns immer weiter in die Zukunft bringt, du hast ja den Zeitrahmen schon gesagt, 2037 bis 2070, erzählt eine in sich geschlossene Geschichte, wobei es Figuren gibt, die immer wieder auftauchen. Man kann schon sagen, dass es so eine Art Hauptbösewicht gibt, so ein Big Tech-Gigant von Alpha, der CEO Nick Bilton, gespielt von Kit Harington. So ein allgegenwärtiges Unternehmen, Unternehmen, das seine Hände überall drin hat, von der Getreideproduktion auf der Erde, von der Wasserversorgung bis hin zu Hologrammen und diesen ganzen Smart Home Devices. Und durch diese einzelnen Episoden wird immer wieder aufgezeigt, die Möglichkeit der Menschen, etwas gegen diesen Klimawandel zu tun, sich zu akklimatisieren im wahrsten Sinne des Wortes oder eben auch nichts zu tun. Also es geht immer wieder um die ethischen Dilemmata in unterschiedlichen Figurenkonstellationen hinweg in die Zukunft.
Und ich hatte das Gefühl, sie wirkt ziemlich realistisch. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, oder zumindest gibt sie sich realistisch, diese Serie. Sie heißt ja auch Extrapolations, also Schätzungen, ne? Schätzungen, die auf dem basieren, was die Wissenschaft jetzt heute weiß sozusagen. Man sieht auch am Anfang von jeder Folge so Zahlen irgendwie, die jetzt eben auf dem wissenschaftlichen Stand heute basieren. Sarah, wie würdest du das denn sehen? Du befasst dich sehr viel mit Klima. Ist diese Serie realistisch?
Sie ist halt eine mögliche Entwicklung und es ist die im Moment wahrscheinlichste, weil wir im Moment nicht ausreichend etwas dagegen tun, dass das so aussehen wird, sondern ja, das irgendwie laufen lassen, was ja auch irgendwie das Interessante in diesen Folgen ist, dass es einfach irgendwie immer wieder und immer weiter laufen gelassen wird. Und da hatte ich immer zwischendurch so das Gefühl, das kann eigentlich nicht realistisch sein. Irgendwann müssen wir es doch schneiden, aber ich denke, das dachten Klimaforscher vor 30 Jahren vermutlich auch, dass wir 2020 irgendwie ein bisschen weiter werden.
Ja, ist auch eine dramaturgische Entscheidung dann am Ende, ne? Das eben so zu erzählen, dass die Katastrophe immer weitergeht. Man kann sich ja fragen, für wen diese Serie ist, was die mit uns macht. Und ich kann sagen, für mich wirkte die Serie einerseits realistisch eben und andererseits aber auch ziemlich deprimierend, weil eben so viel schief läuft in diesem Realismus und die Welt so zugrunde geht. Ich weiß nicht, ob das die Zuschauer aktiviert oder eher resigniert. Wie hast du das wahrgenommen, Sarah? Kommt diese Serie zu drastisch daher?
Einerseits ja, andererseits finde ich sie fast nicht drastisch genug, weil sie schon über weite Strecken vor allen Dingen sehr privilegierte Gesellschaftsschichten zeigt, die sich wahnsinnig gut anpassen können und in diesem Kollaps, den wir da eigentlich erleben und zuschauen, noch relativ gut leben können. Und das wird nur eine sehr, sehr, sehr kleine Schicht in der Gesellschaft sein, die irgendwie das kann. Das kommt dann in so Nebensätzen immer raus. Also dass gesagt wird, ah ja, da drüben haben wir gerade Dürre und da sterben gerade Leute oder da war die Katastrophe. Oder man bekommt dann mit, dass irgendwie alle eigentlich Menschen verloren haben in ihrem Umfeld, die ihnen wichtig sind oder dass sie irgendwie gesundheitlich davon betroffen sind. Aber das wird eigentlich oft nicht so richtig unmittelbar erzählt. Und für mich war es ein bisschen anders dadurch, dass ich mich sehr intensiv in den vergangenen Jahren damit auseinandergesetzt habe und praktisch mich mit vielen von dem, was ich da gesehen habe, schon beschäftigt habe. Konnte ich das jetzt eigentlich relativ gut anschauen und fand es eigentlich eher interessant, dass das mal so entwickelt wurde. Und gleichzeitig, ja, glaube ich aber, dass auch Menschen, die sich da noch gar nicht mit beschäftigt haben, das vielleicht auch einfach wie so ein Black Mirror gucken und denken, ah ja, das ist irgend so eine Fantasie, keine Ahnung, mit den Hologrammen und so. Das hat ja nichts mit der Realität zu tun.
Ja, das ist interessant, weil das finde ich eigentlich nicht. Also es ist schon für mich relativ klar, dass diese Serie realistisch sein möchte, würde ich sagen. Patrick, wie ging es dir mit diesen Bildern, die du da siehst?
Ja, es ist ja häufig so, dass das, was man so Green Storytelling nennt, was ja auch in Literatur und in Filmen immer moderner und akuter und aktueller wird, häufig eher dystopische Ideen entwickelt, also häufig eher, ja, man könnte sagen, der Klimawandel ist eine Art Special Effect, das Special ist hier sehr stark ausgeprägt. Das finde ich ganz interessant, weil ich glaube, dass das eine Serie ist, die sich vor allem an ein amerikanisches Publikum im ersten Moment richtet. Ich glaube, der Diskurs ist dann in dem Moment auch ein anderer, man muss auch von anderen Kanzel dann sprechen zu dem Publikum. Das sieht man auch an der Art und Weise, welche Stars in welchen Rollen gecastet werden, dass man sich damit auch identifizieren kann. Man könnte jetzt sagen, man erzählt aus einer privilegierten Schicht, weil man sich vor allem an diese Menschen richten möchte und sagen, passt auf, wenn ihr euch nicht ändert, dann geht es wirklich allen schlecht. Also dahingehend fand ich das schon interessant. Mich hat an diesen vielen kleinen Geschichten häufig so gestört, dass ich sehr schwer emotional mich an viele dieser Figuren binden konnte, weil das sind ja schon sehr, zum Teil sehr seltsame, abgefahrene, häufig wahrscheinlich in die Zukunft verrückte Personen. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, es gibt so eine Grenze, dass wenn ich in das Jahr 2050 gucke, wo ja die jetzigen, sagen wir mal, Fridays for Future Aktivisten eigentlich die Erwachsenen sein müssten von damals. Aber trotzdem müssen die Erwachsenen in 50 Jahren sich von ihren Kindern wieder die Fridays for Future Manifeste anhören. Mhm. Dachte ich mir, ach sieh mal eine an, wir können das gar nicht mehr so extrapolieren. Was passiert, wenn diese jungen Menschen heute auf der Straße erwachsen werden und vielleicht in Machtpositionen sind? Und da merkt man auch die Grenzen dieses Entwicklungspotenzials dieser Serie. Das würde ich ja auch negativ irgendwie ankreiden.
Das habe ich auch vor allen Dingen erlebt bei den ganzen popkulturellen Elementen. Also, dass da 2060 noch so demonstriert wird wie die Extinction Rebellion vor fünf Jahren. Okay. Also, das ist praktisch in dem Sinne nicht mein Fachgebiet, aber da hatte ich auch das Gefühl, das nimmt mich dann manchmal auch nicht so mit. Und ich fand auch, es gibt praktisch nicht die eine Figur, mit der man sich gut identifizieren kann und mit der man dann mitleidet. Und das vielleicht aber auch nicht, weil es halt schon, ja, wie du auch sagst, eher so eine dystopische Erzählung ist. Und was mir da fehlt, eigentlich, wie es mir auch gefehlt hat in Don't Look Up, ist, es gibt praktisch Gesellschaft nicht als Kraft. Es gibt hier eine Gesellschaft nicht als eine wirkende Kraft, die Dinge wirklich verändern kann, sondern es gibt einfach immer jedes Jahr wieder die Feststellung, ja, wir hätten jetzt was machen können, haben wir aber nicht.
Ja, ja.
Und das, ja, das ist eine Möglichkeit. Dass ich sehe auch, wie sich die erschließt aus dem, was wir bisher gesehen haben. Ja. Aber ich halte das nicht für die wahrscheinlichste oder nicht die zwangsläufige Variante, sagen wir es so.
Ja, das ist eben genau die Frage. Also was soll erzählt werden? Also ist eine gute Klimaerzählung dann sozusagen? Aber vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die die Serie nicht gesehen haben. Ich finde es auch total spannend, dass da immer wieder diese jungen Leute auftauchen, dass das immer wieder wiedergekäut wird, dass immer wieder die jungen Leute die Alten daran erinnern müssen, so wie das heute ist. Aber was nehmt ihr denn mit? Was hat euch vielleicht besonders beeindruckt? An Bildern, weil das wird ja sehr eindrücklich erzählt, irgendwie steigende Meeresspiegel, plötzlich sind die Leute mit Gummistiefeln unterwegs oder es gibt keine Wälder mehr, die Leute laufen nur noch in so Waldsimulationen rum oder große Tech-Konzerne, die dann darüber entscheiden, wer sauberes Wasser kriegt und wer nicht. Das sind schon lauter Dinge, die mir so hängen geblieben sind. Was ist euch denn besonders hängen geblieben?
Also bei mir, ich muss sagen, es sind eher die Kleinigkeiten und auch die Frage natürlich, wie das visualisiert wird. Also den Moment, wo eine jüdische Gemeinde in ihrem Tempel sitzt und die Kamera plötzlich einfach auf ihre Füße schneidet, und wir sehen, alle tragen Gummistiefel, weil das ist ein sehr starkes Bild, weil es sich eben nicht aufdrängt und dich nicht einschreit und es ist auch kein großer Special Effect. Überhaupt, wenn ich nur eine Episode empfehlen könnte, würde ich die dritte Episode empfehlen, weil die schien mir ethisch gesehen am interessantesten, auch am frechesten zu sein. Dort geht es um den Glaubenskonflikt eines Rabbiners, der versucht, seinen Tempel irgendwie in eine andere, also Miami wird geflutet und die Frage ist, welche Gotteshäuser werden gerettet, ne? Und eigentlich muss er die Politiker filzen, aber er möchte das nicht, weil er natürlich ein guter, gläubiger Rabbiner ist. Und diese Episode stellt natürlich auch die Frage, diese sogenannte Theodizee-Frage, wo ist Gott, ne? Die Menschheit steht kurz vorm Kollaps und ja. Also auch das Leichte, was der Mensch macht. Wo ist Gott, hilf uns, statt zu fragen, warum haben wir es nicht selber in der Hand. Das
ist auch wieder die junge Figur, die diese Frage stellt.
Exakt, das ist die junge Figur, die diese Frage stellt. Aber hier dachte ich mir, diese Folge ist auch so unverschämt, weil es Musical-Einlagen gibt, weil sie auch Dinge probiert, auch in der Tonalität. Einfach eine Verschiebung von vielen Dingen. Und die hat mir am meisten imponiert, weil sie vielleicht nicht mit dem großen Special-Effekt-Karren daherkam, sondern eher wirklich aus so einer Art ethischer, theologischer Geschichte sich diesem Thema genähert hat. Und das war ja dann doch interessant und spannend.
Ja. Das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil ich fand die auch sehr beeindruckend, aber ich fand, dass am Ende eine Chance vergeben wird, weil der junge Charakter ja immer an den Rabbiner rantritt und sagt so, ne, wo ist die Antwort? Und dann sagt er ganz zum Schluss von wegen, dass wir einen Weg vielleicht gehen müssen, auch wenn wir die nicht kennen. Und das ist einfach nicht so. Wir kennen Antworten. Es gibt Antworten auf alles Mögliche. Wir können Dinge ändern. Und das fehlt mir schon, dass das erzählt wird. Weil ich glaube praktisch, wenn man sich noch nicht so viel mit der Klimakrise emotional auch auseinandergesetzt hat oder auch so rein faktisch, dann geht man da raus, ist einfach erschlagen. Das ist irgendwie eine große Zwangsläufigkeit, eine irgendwie natürliche Katastrophe, die auch praktisch durch, das kommt auch in so einer letzten Folge nochmal raus, den Egoismus von uns bösen, schlechten Menschen irgendwie natürlich vorangetrieben wird. Und das ist nicht so. Als Menschen sind wir so weit kommen, weil wir kooperiert haben. Und das ist wirklich auch das, was uns durch diese Krisenzeit tragen kann. Also ja, es wird immer mehr Krisen geben, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass unsere Zukunft gar nicht so schlecht aussehen könnte. Und das wird darin halt nicht irgendwie erzählt.
Das Messaging der Serie ist ziemlich auf einen Satz zu bringen. Ja. So, der Mensch ist schuld letztendlich, der Mensch sollte was machen. Und das ist für diese 8 Stunden, die man da letztendlich gefangen ist, etwas wenig. Ja. Und die Frage ist, wie die Amerikaner sagen, ob das nicht am Ende Preaching to the Choir ist. Ob es nicht dann doch die es verstanden haben, sehen das so, sagen wir doch, wissen wir schon. Und die sensibilisiert werden sollten, vielleicht gar nicht so den Glockenschlag hören. Wobei, wenn ich nochmal überhaupt auf die Tradition dieser Klimaerzählung gucken könnte, die Kommunikationswissenschaft hat ja festgestellt, dass Roland Emmerichs Film Day After Tomorrow, der 2004 in die Kinos kam, einen unfassbaren Einfluss hatte auf eine ganze Generation von Menschen, die dann gesagt hat, wir wollen uns mit Klima auseinandersetzen, die auch in die Forschung dann gegangen sind. Und das ist ja die Ultra-Dystopie gewesen. Ja. Da geht der Planet ja richtig vor die Hunde.
Ja.
Deshalb, also, wobei ich auch der Meinung bin, es ist auch Zeit für andere stille Erzählungen, die vielleicht in einzelnen Individuen etwas anderes auslösen könnten als diese permanente Schockerzählung, der Untergang ist nah. Das ist ja irgendwie immer, der Untergang ist irgendwie immer nah, aber in dem Fall ist er wirklich irgendwie da, aber wir können ja was tun. Genau, darüber sollte man ja auch erzählen.
Sarah, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass die Serie nicht unbedingt Hoffnung macht. Über Jahrzehnte schaffen es die Menschen dieser Serie nicht so richtig, große Veränderungen in Gang zu setzen. Du hast es vorhin so ein bisschen bemängelt, dass es zu fatalistisch erzählt wird vielleicht und dass es ja eigentlich auch Antworten gibt. Was genau fehlt dir denn da?
Ja, tatsächlich handlungsorientiert nach vorne erzählen. Das ist was ich auch vom Journalismus verlange. So. Und das kann man, glaube ich, auch in diesem Film eigentlich gut zeigen, dass es ja Menschen gibt, die tatsächlich sich auch für Lösungen einsetzen, die Dinge nach vorne bringen und die dann auch aufzeigen, wie das Verhältnis eigentlich zwischen Individuen und Gesellschaft ist. Weil das ja oft so ein bisschen so, es gibt diese Heldenerzählungen und dann gibt es irgendwie die völlige Überforderung von uns Einzelnen, irgendwie Fahrradfahren oder Plastikstrohhalme vermeiden oder was sollen wir eigentlich tun. Aber dass praktisch jeder und jede von uns Gesellschaft einen Schneeballeffekt auslösen kann, indem er oder sie in ihrer eigenen Umgebung anfängt, Dinge zu verändern, die über ihren eigenen Haushalt hinausreichen. Also zum Beispiel könnte man in der eigenen Firma in der Kantine fragen, wollen wir nicht irgendwie die Kantine fleischfrei machen? So, das heißt ja nicht, dass nie wieder jemand irgendwo Fleisch essen darf, aber das ist dann halt ein Sonntagsbraten, so wie es früher halt auch war. Und wenn man anfängt, sowas zu machen und sowas in seiner Gemeinde, in seiner Firma und so weiter und so fort, dann verändert man damit Normen und Werte und dann verändert man damit auch praktisch, was politisch möglich wird. Mhm. Und solche Geschichten zu erzählen, wo wir alle Helden sind, weil wir haben diese Macht, aber wir machen die uns auch nicht bewusst. Und diese Erzählung, die wir da sehen, erweckt eher den Eindruck, dass ja selbst diese ganzen Demonstrationen nichts gebracht haben, dass alles nichts gebracht hat und so weiter und so fort. Und das ist so fatalistisch. Das entspricht aber nicht der Realität aus meiner Sicht.
Wobei, das kommt natürlich aus dem Gedankengang des Geschichtenerzählens aus Hollywood. Du brauchst Konflikt. Also das, was wir gerade gehört haben, das wäre... Ich erinnere mich immer noch an diesen Grünwerbespot zur letzten Wahl, ne? Ein schöner Land, weil dahinter stand ja auch eine Idee von einer anderen Welt, so. Aber in Hollywood kannst du das so nicht erzählen, glaube ich. Es ist ja interessant, dass in dieser Serie die Konflikte ja nicht nur zwischen den Figuren sind, sondern auch immer, ne, also zwischen den Demonstrierenden und die in der Politik sind, also hast die Bürokratie als Katastrophe, die wirtschaftlichen Kräfte, die dagegen sind, es einfach nicht so richtig zu machen, vielleicht ein bisschen, aber dann auch nur, wenn Alpha, also dieser Großkonzern, profitiert. Gleichzeitig entwickelt sich hier auch, und wir dürfen nicht vergessen, wir haben es hier mit einer Apple-Serie zu tun, also irgendwie sind die Gadgets dann doch interessant in dieser Serie, also es gibt einen Markt für Kühlgeräte plötzlich, DNA-Kartierungsunternehmen für aussterbende Walarten sind da in der Mitte oder, und das fand ich wirklich besonders, durch die Hitze ist unsere Gedächtnisleistung nicht mehr möglich und es gibt dann Silicon Valley-Unternehmen, wie praktisch, die quasi unsere Gedanken und Erinnerungen an unser Leben quasi in die Cloud verlagern können. Und wenn du kein Geld mehr hast, musst du dich von deinen Gedanken trennen. Das ist schon auch so, es wird in der Form höchstwahrscheinlich nicht passieren, aber das ist schon so eine Art dystopisches Bild, das einem Angst macht, weil was bin ich, wenn nicht meine Erinnerung, ne? Und dann, also das sind so Momente, wo ich meine, diese Serie ist jenseits des Special Effects viel stärker in dem kleinen Bild, ne? In der kleinen Idee.
Und die Serie ist ja auch nicht nur eine Erzählung von Klimawandel, sondern auf jeden Fall auch eine Erzählung von Tech-Entwicklung und Kapitalismusentwicklung. Und das ist ja auch so eine Grundfrage, die da mir wieder auftaucht. Ne? So am Anfang wird irgendwann gesagt, Kapitalismus ist das Einzige, was uns retten kann oder sowas. Und dann aber, naja, ich will jetzt nicht verraten, wie es zu Ende geht, aber es ist auch eine Kapitalismuskritik und auch eine Tech-Kritik. Und dass diese Serie dann aber von Apple kommt, das ist eigentlich auch ziemlich interessant, oder?
Ich weiß gar nicht, ob das so interessant oder überraschend ist, weil ich schon feststelle, dass in den unterschiedlichsten Industriezweigen es mittlerweile ein ziemliches Bewusstsein darum gibt, dass man auf einem toten Planeten kein Geld verdienen kann. Also gerade in den USA gibt es auch eine Initiative von diesen großen Tech-Unternehmen, eigentlich eher Politik zu pressuren hin zu mehr Klimapolitik, Klimaschutz. Und ja, aber was ich schon auch in der Serie sehe, ist dieser Spruch, von wegen ist es einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus. Und das ist es vielleicht wirklich. Also im Sinne von, es ist halt einfacher, das zu erzählen, weil stell dir mal wirklich eine überzeugende Welt vor, die postkapitalistisch ist. Ich wüsste auch nicht, wie sie aussieht. Also das ist halt irgendwie die große gesellschaftliche Aufgabe, sowas dann auch zu entwickeln.
Diese Erzählung wird übrigens nie aus Amerika kommen. Also es endet auch nicht aus Hollywood, die sich ein Erbe des Kapitalismus. Ohne Kapitalismus kein Hollywood, nicht wahr? Aber das stimmt natürlich auch. Ich würde auch sagen, das ist gute Werbung auch für Apple. Und ich glaube, dass die Kritik ja eher in so Machtmenschen wie Elon Musk oder wie, keine Ahnung, Jeff Bezos liegen, ne? Die ja quasi hier in dieser Kit Harington-Figur kulminiert sind. Eine Figur sagt auch in irgendeiner Episode, statt irgendwie Raketen auf den Mars zu schicken, der Mars ist übrigens kolonialisiert in der Zeit, in der die Serie spielt, hätten wir uns um andere Dinge kümmern sollen. Aber wir sind ja jetzt in dieser Zeit, wo wir uns um diese Dinge vielleicht kümmern sollten, nicht wahr? Und da beginnt ja dieser Handlungsanspruch dieser Serie, was ich ganz interessant fand. Wie gesagt, viele Gadgets sind spannend, die da entwickelt werden. Mhm. Sicherlich vielleicht auch aus der Zukunftsabteilung von Apple reingeschmuggelt ins Drehbuch. Aber das Interessante ist ja auch, vielleicht sollten wir den Namen noch erwähnen, Scott C. Burns steht ja hinter dieser Serie. Der Mann ist durch die Pandemie jetzt nochmal bekannter geworden, weil er 2011 den Film Contagion gedreht hat, wo er quasi ja prophetisch vorhergesehen hat, was passiert, wenn die Welt von einer Pandemie heimgesucht wird. Also das Rennen nach Impfstoffen. Und ich glaube, er versucht das Gleiche hier zu machen. Also auch in dieser dystopischen Welt mit diesen Konfliktanreicherungen.
Das war gar nicht so prophetisch, weil ehrlich gesagt sagen WissenschaftlerInnen auch das seit 20 Jahren voraus. Mhm. Und auch ein paar Sachen, die du gerade nanntest, von wegen dieser Kartografierung der DNA. Das wird gerade schon gemacht. Das ist auch nicht so eine Apple-Erfindung, sondern praktisch irgendwie große Verzweiflung bei einigen Forschenden. Aber, und das finde ich zum Teil aber auch gut rausgearbeitet, dass das ziemlich ambivalent ist und dass das irgendwie mit ziemlich viel Wunschdenken verbunden ist und so weiter. Und das fand ich schon gut differenziert. Damit hatte ich gar nicht unbedingt gerechnet.
Ich würde auch sagen, dass die Serie insgesamt auf jeden Fall auch Platz für Ambivalenzen hat, was ich an der Serie ziemlich gut finde. Und was wir jetzt ja auch irgendwie rausgearbeitet haben, ist es gar nicht so leicht zu sagen, also ist sie zu drastisch, ist sie zu wenig drastisch? Also so richtig mit dem ganz großen Holzhammer kommt sie ja auch nicht. Sie lässt ja auch Platz irgendwie. Es ist eben nicht, wie du sagst, The Day After Tomorrow oder sowas, wo einfach alles kaputt ist, sondern sie endet ja auch mit diesem Satz, we're gonna fix it now, glaube ich. Das ist der allerletzte Satz, so, der dann nochmal vielleicht Hoffnung machen soll.
Ja, aber den finde ich halt irgendwie ein bisschen fragwürdig, weil also wenn wir so weitergemacht haben und das Ganze so aussieht, bin ich mir nicht sicher, wie viel wir 2070 noch fixen können. Also the time is now, das müssen wir halt jetzt machen.
Der Satz bezieht sich aufs Jetzt, auf jeden Fall. We're gonna fix it now. Ja. Aber nochmal zum Abschluss vielleicht, also genau, zu drastisch, zu nicht, können wir beides irgendwie sehen. Aber wie würdet ihr denn sehen und auch du vielleicht vor allem, Sarah, die sich so viel mit Klimadebatte befasst, so eine Geschichte, so eine Fiktion, diese Bilder, die wir da haben, die wir ja sonst nicht so haben. Also wir kennen diese Bilder von den Gummistiefeln in so einer Synagoge, kennen wir eigentlich noch nicht so. Was tragen solche Bilder, was tragen solche Geschichten bei zu diesem großen Klimadiskurs?
Ich bin auf jeden Fall super dankbar dafür, dass es jetzt immer mehr solche Geschichten gibt und ich glaube, wir brauchen auch einfach eine große Diversität, weil, wie ich am Anfang schon gesagt habe, je nachdem, wo man in der eigenen Beschäftigung und Bewusstwerdung steht, was die Klimakrise angeht, wirken Bilder ganz unterschiedlich auf einen. Und ich bin auch gar nicht gegen Dystopien, sondern ich glaube, wir müssen uns auch damit konfrontieren, worauf wir da eigentlich zulaufen, um uns das klar zu machen. Aber es braucht halt auch handlungsorientiertere, konstruktivere Erzählung. Und ich glaube ehrlich gesagt schon auch, dass es in Hollywood möglich ist. Also so Don't Look Up habe ich die ganze Zeit in meinem Kopf redigiert und dachte, nee, das hätte man schon auch spannend und gleichzeitig differenzierter machen können. Und das hätte man hier vielleicht auch machen können. Ich glaube, es war nicht das Ziel. Und von daher schafft er vielleicht das, was er schaffen will. Und jetzt brauchen wir noch mehr Serien, die dann nach vorne erzählen.
Ich würde auch sagen, dass also Serien, Filme und Bücher werden die Welt nicht ändern, nur die Menschen, die sie lesen oder die Filme sehen und konsumieren. Ich will ein Beispiel bringen, wo Hollywood fast sowas entwickelt hat. Es gibt einen Film, der ist Free Guy mit Ryan Reynolds. Da geht es um eine Computerspielfigur, die merkt, dass sie eine Computerspielfigur ist. Und am Ende dieses Films, man kann sich auch nur die letzten zwei Bilder entwickeln, der Regisseur ein Bild von einem grünen, zukünftigen Manhattan. Das ist so kreativ, dass es, man will sofort da wohnen. Also man will da sofort in diesem Manhattan dieser Zukunft wohnen, das total ausgeglichen ist. Also es gibt auch die kreative Variante, die, wo man sagt, so, warum nicht? Das ist so ein super Ziel. Und ich glaube, diese positiven Leitbilder sind dann schon sehr wichtig.
Ja, zumindest mal eine Erzählung, ein Baustein kann man sagen und ja dann doch auch einer, der uns doch ziemlich ins Diskutieren bringt, diese Serie mit so vielen Bildern und Geschichten aus der möglichen Klimazukunft. Extrapolations, so heißt diese Serie, ist ab heute zu sehen bei Apple TV und wir haben hier drüber gesprochen mit der Klimajournalistin Sarah Schurmann und dem Filmkritiker Patrick Wilinski hier in Deutschlandfunk Kultur. Vielen lieben Dank euch.